Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Seit vorgestern ist das World Economic Forum in Davos im Gange. Die anwesenden Wirtschaftsführer, Staatsoberhäupter und Interessensvertreter sollen über neue Werte und Normen für die globale Wirtschaft diskutieren. Man möchte, indem man eine Wertediskussion führt, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger wiedergewinnen. Ob das gelingt, diskutieren Christoph Keller und der Ethiker Christoph Weber-Berg, der Leiter des Basel Institute on Governance, Daniel Telesklav und Jan Atteslander, Geschäftsführungsmitglied von Economy Suisse.
Jan Atteslander, Sie sind Mitglied der Geschäftsleitung von Economy Suisse. Sie beschäftigen sich bei der Economy Suisse mit Fragen der Außenwirtschaft, sind sozusagen der Außenminister der Economy Suisse. Sie sind nicht am WEF, Sie beobachten das WEF, aber sehr genau, Jan Atteslander, gibt es in Davos vor allem eines, warme Luft?
Nein, sicher nicht. Das ist eine wichtige Plattform. Die Schweiz kann sich dort auch sehr gut präsentieren. Es kommen viele Leaders aus der ganzen Welt zusammen und das ist schon wesentlich mehr als nur warme Luft. Der Ausspruch aber zeigt uns, wie entspannt wir unterdessen mit dem WEF umgehen können in der Schweiz.
Ob das wirklich so entspannt sein wird, das wird die Diskussion zeigen. Christoph Weber-Berg, Sie leiten bei der Hochschule für Wirtschaft Zürich das Center for Social Responsibility und sind Ethiker von Beruf. An Sie die Frage, es wird ja in Davos in den Hinterzimmern der Hotels viel gedealt, spätabends an den Bars werden Verträge geschlossen und Abkommen vorbereitet. Transparent ist das Ganze? Wahrscheinlich nicht.
Das ist vollkommen richtig. Sehr viel Transparenz herrscht offensichtlich nicht. Ich denke aber, dass es nur zum Teil ein Problem ist. Es sind ja eigentlich auch ganz gewöhnliche Menschen, die sich dort treffen und die sollen auch mal sich informell besprechen und unterhalten können. Und dass sie dabei dann auch auf wichtige Dinge zu sprechen kommen, ist ganz normal. Die Frage stellt sich natürlich, inwieweit ist dieses Forum dann legitimiert, auch ganz grundsätzliche Dinge dann zu lancieren, zu entscheiden und so weiter. Da an diesen Grenzen wird es dann eben schwierig.
Daniel Telesklav, Sie leiten das Basel Institute on Governance. Das ist ein Institut, das sich sowohl wissenschaftlich wie auch praktisch mit Fragen unter anderem der Korruptionsbekämpfung auseinandersetzt. In Davos werden ja immer wieder Bekenntnisse zu Prinzipien, zu Regeln abgegeben und auch, ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, hehre Prinzipien formuliert. Eigentlich für die Weltwirtschaft und für das Bekenntnis und für das Nachdenken über Weltwirtschaft eine gute Sache.
Eine gute Sache, ja. Es wird sich dann aber zeigen, wer das diese Regeln auch umsetzt, wer das überwacht, dass die Regeln umgesetzt werden, wer sie anwendet. Und dort wird sich letztlich zeigen, ob diese Regeln dann auch Eingang finden in die ganz praktische Arbeit und Tätigkeit. Das ist etwas, was sich jetzt noch sehr schwer erst sagen lässt.
Das WEF startet dieses Jahr mit einer etwas pessimistischen Analyse. Es heißt da im Statement des World Economic Forum, man habe es zu tun mit einer allgemeinen Erosion von gemeinsamen Werthaltungen und Prinzipien. Und diese Erosion habe eben das öffentliche Vertrauen in Leadership, also in die Wirtschaft und auch in Regierungen, unterminiert. Man sei also gewissermaßen in einer Wertekrise, die sogar die politische Stabilität bedrohe. Daniel Telesklav, was hat zu dieser Erosion der Werte und der Werthaltungen beigetragen?
Also bevor etwas erodieren kann, muss es zuerst einmal bestehen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob wir eigentlich so viele gemeinsame Werte schon hatten. Wir hatten wahrscheinlich geografische Regionen wie Europa, die gemeinsame Werte haben und diese auch leben. Auf einem globalen Nenner hingegen glaube ich, dass der Vorrat an gemeinsamen Werten erst noch erarbeitet werden muss. Sicher aber hat die Finanzkrise etwas zutage gebracht. Ich glaube, es war schon vorher vorhanden. Die Finanzkrise war für mich nur der Auslöser, dass auch eine sehr viel intensivere Auseinandersetzung stattgefunden hat und eine breite Bevölkerung auch gemerkt und gesehen hat, was Fehlverhalten für Folgen für jeden persönlich und direkt haben kann.
Jan Atteslander, wie sehen Sie das aus der Sicht der Economy Suisse? Die Finanzkrise gewissermaßen als Fanal dieser fehlenden Wertehaltung in der Weltwirtschaft.
Wir sehen das nicht als fanal, sondern als ganz natürlichen Prozess. Und das geht immer nach einer, sagen wir mal, schweren Finanz- und Wirtschaftskrise so, das verunsichert und man überlegt sich dann, jeder, der betroffen ist, stimmen unsere Regeln, stimmen unsere Werte, müssen wir Sachen anpassen und auf Griechisch sagt man ja, Krisis ist auch der Moment der Entscheidung und ich glaube, wir sind jetzt in einer solchen Phase und das ist wichtig, man muss auch nicht alles pessimistisch sehen. Mir ist diese Art jetzt des Generalthemas eine Spur zu pessimistisch.
Ja, ich würde Herrn Telesklav eigentlich zustimmen und sagen, bevor es erodieren kann, muss es vorhanden sein. Und ich vermute, dass auch vor der Krise kein wirklich geteiltes Set von Werten da in Kraft war, dem alle nachfolgten. Ich denke eher, dass schon damals, wenn wir dann von dieser Erosion sprechen, dass falsche Zeichen gesetzt wurden. Diese Winner-Takes-it-all-Mentalität kann das Vertrauen, sage ich mal, der normalen Menschen in Anführungszeichen natürlich unterlaufen. Sie kriegen Besitzängste. Sie denken, ja, ich gehöre ja nicht zu diesen Gewinnern. Was geschieht eigentlich mit mir? Und vielleicht ist sogar meine Arbeitsstelle bedroht und so weiter. Das verunsichert die Menschen nicht erst in oder nach der Krise.
Würden Sie denn sagen, Christoph Eberberg, dass eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner dieser Weltwirtschaft eigentlich der war, Wachstum ist gut, Gewinn ist gut und dahinter kam dann eigentlich nichts?
Das denke ich sehr wohl, dass wir in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, seit dem Krieg eigentlich, hat die Gleichung, war gültig, dass Wachstum gleich Wohlstand, gleich Wohlfahrt, gleich soziale Sicherheit, mehr Konsum, gleich Emanzipation der einzelnen Menschen, mehr Möglichkeiten auch der Sinnkonstruktion und so weiter. Und diese Perspektiven sind plötzlich ein Stück weit gefährdet. Mehr Wirtschaftswachstum heißt nicht mehr unbedingt für die breite Masse der Menschen auch mehr Sicherheit. Der Konsum ist auf einem Niveau angekommen, wo man sagen muss, ja, ob ich jetzt für 1.000 oder für 2.000 Franken in die Ferne fliege, spielt auch keine Rolle. Wir sind hier an einer Krise, die sich länger schon angebahnt hat.
Jan Adelslander.
Also wir sehen das vielleicht etwas anders, wenn man es global betrachtet. Ist doch so, dass die wirtschaftliche Entwicklung der letzten ein, zwei Jahrzehnte dazu geführt hat, dass hunderte Millionen Bürger aus der Armut hervortreten konnten. Das ist eine enorme Kulturleistung. Und das darf man jetzt aus der Optik der Schweiz oder Europas einfach nicht vernachlässigen, diesen Effekt. Das ist auch sehr wichtig. Was jetzt eher ein Problem sein kann, gesellschaftlich, ist, dass wenn es eine Lücke gibt in der Einkommens- und Vermögensentwicklung zwischen, sagen wir mal, relativ einem kleinen Teil der Bevölkerung, der es sehr gut geht, und größeren Teilen der Bevölkerung, denen es nicht so gut geht. Das ist auch ein wichtiges Thema am WEF jetzt in Davos, dass man sich damit auseinandersetzt, was sind die Gründe und was kann man da machen, um das zu verbessern. Das ist wichtig. Ja.
Ich glaube nicht ganz, dass dieses Axiom, dass Wachstum, wirtschaftliches Wachstum auch von jedem Einzelnen als ein Wert gesehen wird, der positiv zu bewerten ist. Ich glaube, das ist etwas, was in Europa gilt und in der westlichen Welt gilt. Wenn Sie in Entwicklungsländern die gleiche Gleichung voraussetzen, werden viele Leute Ihnen sagen, dass das Wachstum bei Ihnen nicht ankommt. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auf, trotz des globalen Wachstums. Sie ist auch nicht kleiner oder geworden während der Finanzkrise, natürlich nicht, sondern noch größer. Es stimmt, dass in einzelnen Staaten wie in Indien und China, vor allem Brasilien, in den Schwellenländern große Fortschritte gemacht wurden. Andere sind aber davon noch mehr abgehängt worden. Also ich glaube, das ist auch einer der Werte, die wir etwas hinterfragen müssen, ob Wachstum wirklich auch bei allen gleichmäßig ankommt.
Da will das WEF ja mit dieser Wertediskussion, die hier offensichtlich angestoßen werden soll, eingreifen und spricht ganz explizit, dass wieder inklusive Werte ins Spiel kommen sollen. Dass man also eben alle ein Stück weit ins Boot nehmen will und dass alle ein Stück weit an diesem Wachstum und an diesem Wohlstand profitieren sollen. Ist das einfach ins Leere hinausgesagt oder ist dahinter auch etwas, wo man sagen kann, da ist Substanz drin?
Also ich glaube, der Gedanke ist richtig. Es ist die Frage, ob das WEF selber genügend Garantie bietet, wirklich inklusiv zu sein und für alle sprechen zu können. Da mache ich ein Fragezeichen, aber ich stimme.
Warum machen Sie ein Fragezeichen?
Ja, ich glaube, die Zusammensetzung des WEF wird ja nicht, wird ja bestimmt von jemandem und von den Leitern des WEF. Das ist deren Freiheit, aber das WEF ist eine private Organisation. Es kann nicht für die Weltöffentlichkeit sprechen. Es kann aber, und hier stimme ich Herrn Altesland sehr zu, ein Forum sein, das wichtige Impulse gibt, gerade weil die Wirtschaft dort auch eingebunden ist und dann den Gedanken auch mittragen kann. Aber das WEF kann nicht eine UNO ersetzen oder andere Organisationen ersetzen, die sehr viel mehr Legitimität haben.
Ich sehe das auch so. Das WEF ist eine Plattform, vielleicht auch mal informell gewisse Initiativen oder Ideen anzusprechen und zu schauen, wie das andere sehen. Und diese Initiativen werden dann aufgenommen von anderen Organisationen oder privaten Initiativen. Und da leistet das WEF natürlich schon einen interessanten Beitrag. Man darf es auch nicht zu hoch bewerten. Die Arbeit wird dann häufig in anderen Gremien gemacht. Und das ist, glaube ich, auch die Uniqueness, die Einmaligkeit des WEF, dass eben kein, sagen wir mal, dann rein operatives Programm geben muss und dass man Sachen lancieren und mal auch abtasten kann in einem, sagen wir mal, offenen Umfeld.
Also eine Art großer Think Tank von Wirtschaft und Politik in dem Sinne.
Ja, vielleicht auch ein Erfahrungsaustausch. Man darf nie vergessen, Leute, die heutzutage in Verantwortung stehen in der Politik und in Wirtschaft, die haben eine enorm operative Last. Und da gibt es selten mal den Moment, wo man sich etwas zurücklehnen kann und vielleicht mal über Grundthemen oder Grundfragen sich, und wenn es nur 2-3 Tage sind, austauschen kann. Das ist schon etwas sehr Wertvolles. Das ist auch der Grund, warum dieses WEF so einen Erfolg hat.
Nun setzt sich dieser Think Tank, dieser große Think Tank, dieser gut bestückte Think Tank zusammen, Christopher Überberg, und diskutiert über Werte. Wir sind bei den Werten. Was steckt dahinter für ein Bedürfnis aus der Sicht der Leaders, über Werte zu diskutieren?
Ich denke, auch solche Menschen machen sich ja diese Gedanken, nicht wahr, als Privatperson oder auch für den Horizont ihrer Verantwortung, den sie haben, welche Werte leiten uns. Und ich kann auch erwähnen, ich meine, dass der UNO Global Compact zum Beispiel hat wesentlich auch am WEF seine Ursprünge gehabt, wurde dort lanciert, und da geht es um Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz, Korruptionsprävention und so weiter, von Kofi Annan damals am WEF lanciert worden. Und ich weiß aus anderen Zusammenhängen, dass auch die informellen Gespräche im Vorfeld eben dazu am WEF stattgefunden haben zum Teil. Und da sind werthaltige Gefäße entstanden, wo man sich nachher natürlich wieder fragen kann, wie wirksam sind sie, aber sie wurden immerhin da lanciert und versuchen eben Werte wie Respekt, Würde des Menschen, Korruptionsbekämpfung und so weiter voranzubringen.
Würden Sie denn sagen, dieser Bedarf nach Werten hat zugenommen seit der Finanzkrise?
Ich würde das nicht sagen. Den würde ich konstant bezeichnen. Wir reden wieder mehr davon. Und in diesem Zusammenhang kann ich auch zum Beispiel auf diesen Weltwirtschaftsethos aufmerksam machen, den Hans Küng, Klaus Leisinger, Josef Wieland entwickelt haben mit anderen, die doch ein Set von Werten kulturübergreifend zu formulieren versuchen. Und da gilt das Prinzip der Humanität zum Beispiel, der Gegenseitigkeit, der goldenen Regel, ziemlich kulturübergreifend. Und ich denke, das wäre schon mal eine gute Basis, Respekt vor der Würde des anderen, Fairness, Toleranz.
Sie haben darauf angesprochen, Daniel Telesklav, dass wir natürlich in einer sehr diversen Welt leben, wo die Länder und auch die verschiedenen Gesellschaften auf unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Wenn jetzt sowohl beim Weltethos und bei diesen Weltprinzipien wie auch in Davos von Shared Principles die Rede ist und Shared Values, also gemeinsame Werte, kann man das überhaupt so formulieren in einer doch, ich sage es nochmal, sehr diversen Welt?
Ich glaube, formulieren kann man es immer. Also solange es rein deklaratorisch bleibt, und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Mangel vieler dieser Ansätze, dass sie beim Deklaratorischen stehen bleiben, auch der UN Global Compact. Da kann niemand widersprechen, aber was bedeutet das konkret? Ich glaube, dass dort gemeinsame Werte tragen können und weitergetragen werden können, dort, wo sie auf gemeinsamen Interessen beruhen. Da sehen wir im Bereich Sicherheit oder Kriminalitätsbekämpfung, wo solche Regeln tatsächlich einen breiten Konsens finden. Terrorismus zum Beispiel ist etwas, was unabhängig von ideologischen Schranken mehr Zustimmung findet als jetzt andere Themen. Also dort, wo Länder, Staaten, aber auch die Wirtschaft gemeinsame Interessen haben, auf dieser Basis können gemeinsame Werte ausformuliert und dann auch umgesetzt werden.
Nun gibt es ja ein gemeinsames Interesse, das man vielleicht so formulieren kann, oder vielleicht auch ein Trend, der so formuliert werden kann. Das ist die Forderung nach Transparenz, Jan Atteslander. Diese Forderung nach mehr Transparenz in der Wirtschaft, woher kommt die und wie reagiert die Wirtschaft darauf?
Also es ist sicher so, dass die Bevölkerung, der Arbeitnehmer, die Gemeinden oder Gegenden, in denen die Firmen arbeiten, natürlich heute hohe Erwartungen haben an die Firmen. Ihre Entwicklung selbst ist auch zum Teil Folge dann, was die Unternehmen machen. Und das ist ganz natürlich, dass in einer offenen Gesellschaft man dann eben Fragen stellt. Und wenn man so das etwas längerfristig anschaut, ist enorm zu sehen, wie viel Unternehmen heute kommunizieren in den verschiedenen Ebenen, Kanälen, nicht nur rein im finanziellen, wirtschaftlichen Bereich, sondern auch lokal oder mit ihren Leuten intern, mit Kunden und dergleichen. Ich glaube, das hat sich enorm stark verändert. Natürlich gibt es immer einen Bereich der Geschäftswelt in der Wirtschaft, wo man dann nicht alles publik macht. Und das ist auch nicht die Idee dahinter. Aber ich glaube, der Austausch, der kommunikative Austausch heute ist zumindest in, sagen wir mal, in den OECD-Ländern wie Europa oder auch in Nordamerika viel, viel stärker als früher.
Dennoch nimmt die Korruption weltweit eher zu, als dass sie abnimmt. Daniel Telesklav, um jetzt ganz konkret auf die Korruption sprechen zu kommen, warum?
Sie nimmt auf jeden Fall nicht ab. Das ist etwas, was gemessen werden kann. Zumindest die Wahrnehmung Korruption nimmt nicht ab. Es wird auch immer noch viel Geld verdient in diesem Bereich. Mangelnde Transparenz dürfte einer der Ursachen sein dafür. Für mich ist Transparenz eine Folge des Gedankens, wie wir mit Vertrauen umgehen, mit Gütern umgehen, die uns anvertraut sind. In der Wirtschaft werden Arbeitskräfte anvertraut. Wird Kapital anvertraut von Kapitalgebern und Geberinnen. Im öffentlichen Bereich geht es um Macht, die anvertraut wird, Kompetenzen. Und ich glaube, diesem Anvertrauen von Macht einem Dritten muss gegenüberstehen, dass der sie bekommt, bereit ist, seine Entscheidungen transparent auch zu gestalten. Ich glaube, das ist wichtig. Das schließt natürlich aus, dass Geschäftsgeheimnisse nicht gewahrt werden können. Das ist logisch und das ist, glaube ich, auch völlig unbestritten. Und dann, wenn das gesteigert werden kann, dann wären wir auch bei der Korruptionsbekämpfung einen Schritt weiter. Es ist kein Zufall, dass die Staaten, die die höchsten Transparenzraten haben in der öffentlichen Verwaltung, auch die geringsten Korruptionsraten haben.
Ja, ich denke, dass die Menschen ein starkes Gespür dafür entwickeln, dass in der Wirtschaft Wertschöpfung in einem Netzwerk von Beteiligten geschieht und deshalb halt auch die Rechenschaftspflichten, die Transparenzpflichten nicht nur gegenüber den Eigentümern wahrgenommen werden müssen, sondern gegenüber allen, die eben zu dieser wirtschaftlichen Wertschöpfung beitragen. Die, auch wenn wir Privatwirtschaft sagen, ist ja die Wirtschaft in vieler Hinsicht alles andere als eine private Veranstaltung und sind viele Menschen daran beteiligt und die wollen auch eben Rechenschaft, besonders wenn es wie in diesen Krisen dann auch die öffentliche Hand braucht, um privatwirtschaftliche Unternehmen überhaupt am Leben zu erhalten und deutlich wird auch, wie stark die eigentlich zur öffentlichen Infrastruktur eines Landes im Prinzip gehören.
Ich bin auch der Meinung, dass die wahrgenommene Korruption, wenn die zunimmt, kann ja das auch bedeuten, dass sie immer weniger akzeptiert wird und deshalb stärker wahrgenommen wird. Und vielleicht kann man auch differenzieren. Es gibt heute viel weniger Fälle, in denen die ganz großen Fälle an Korruption in die Öffentlichkeit kommen. Viele Firmen haben ihre Geschäftsmodelle total angepasst. Das öffentliche Beschaffungswesen als Beispiel wurde total überarbeitet, ist heute viel transparenter ausgestaltet. Und man sieht das in diesem Bereich rein, jetzt was sagen wir, möglich ist festzustellen, dort die Korruption eher abnimmt, aber ich bin einig mit Herrn Telesklav, eher in anderen Bereichen nach wie vor ein Problem ist, vielleicht sagen wir, in der kleineren Dimension der Korruption, in Schwellenentwicklungsländern, auch in OECD-Ländern ist das allgemein gegenwärtig immer noch, da gibt es immer noch Fälle, da muss man nicht immer auf den anderen zeigen.
ich sehe einfach, also auch bei Studierenden bei uns an der Hochschule, die mir berichten, ja, quasi ganz unten an der Basis ist noch viel Nachholbedarf, dass die Leute zwar Codes of Conduct unterschreiben müssen und sich da verpflichten, auf keinen Fall sich auf korruptive Praktiken einzulassen, und gleichzeitig sagen sie, ja, das Unternehmen rechnet geradezu damit, dass halt Einzelne sich auf solche Dinge einlassen, weil sie sonst gar keine Aufträge an Land ziehen. Und da gibt es schon noch einen großen Nachholbedarf bei der Betreuung der Menschen an der Front, die mit diesem Problem konfrontiert sind. Was soll ich jetzt tun?
Frage an Sie beide, Christoph Weberberg und Daniel Telesklauf. Hat denn das Vertrauen mit diesen Transparenzmaßnahmen, das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Bürgerinnen und Bürger auch gegenüber der Wirtschaft tatsächlich zugenommen?
Ich denke nicht, dass das Vertrauen zugenommen hat. In der letzten Zeit hat man eher von einer Vertrauenskrise gesprochen. Und Transparenz kann dazu beitragen, dass Vertrauen ein Stück weit wiederhergestellt werden kann. Aber Vertrauen ist ja immer etwas, man vertraut auf etwas, was nicht offensichtlich ist. Ja? Und wenn man Transparenz schafft, dann muss mal erst offensichtlich gemacht werden, dass man wieder vertrauen kann, wenn dann auch nicht mehr alles ganz transparent ist. Das ist ein ganz heikles Gefüge, und ich finde das sehr spannend, das immer wieder genau zu befragen, wie ist dieser Zusammenhang zwischen Vertrauen und Transparenz.
Also das finde ich schon interessant, dass alle Untersuchungen zeigen, dass eine Zunahme an Transparenz auch zu einer Zunahme an Vertrauen führt. Und zwar ohne, dass die Leute noch überprüfen, ob das Vertrauen gerechtfertigt ist oder nicht. Also nein, das Gefühl zu haben, etwas sei transparent, führt dazu, dass man einer Institution oder einer Person mehr vertraut. Das finde ich ein interessantes Phänomen. Also darum glaube ich schon, dass die Transparenzagenda hier sehr wichtig ist. Was die Firmen betrifft, ich glaube, wir sind uns einig, dass Guidelines und Code of Conduct und schön formulierte und gedruckte Prospekte rein nicht genügen. Es gibt Firmen, die weit gehen in der Umsetzung, zum Beispiel ihre Bonussysteme anpassen, nicht nur auf Umsatz bewerten. Das ist ein Trend, der erfreulich ist, der immer mehr kommt. Zum Teil wird dieser Prozess, das muss man aber auch ehrlich zusagen, sehr gefördert durch Strafuntersuchungen, durch Bußen, die verhängt wurden. Also die Firmen wie Siemens, die über 2 Milliarden bezahlt haben, um ihr Korruptionsproblem zu lösen, haben das vor allem deshalb gemacht im Lichte dieser Untersuchung. Und da sind auch einige Schweizer Firmen dabei, die nicht in der Schweiz, sondern im Ausland entsprechenden Maßnahmen begegnet sind.
Bleiben wir beim Vertrauen. Vertrauen hat ja auch mit Risiken zu tun. Wenn ich permanent mit Risiken konfrontiert bin, habe ich ja ein Problem mit dem Vertrauen. Nun möchte das WEF einen sogenannten Global Risk Response Mechanism ins Leben rufen, bei dem insbesondere die Risiken möglicher Finanzkrisen in den Griff gekriegt werden sollen. Jan Attesland, aus der Sicht der Economie Suisse, ist so ein globales Überwachungsinstrument von Risiken im Finanzbereich wünschbar?
Also wir haben das heute schon. Wir haben den IMF, also den Internationalen Währungsfonds, der macht dort sehr viel. Wir haben die Bank für internationalen Zahlungsverkehr, die BITS, mit Sitz in Basel übrigens. Die machen nichts anderes, die schauen sich die ganze Zeit die Risiken an in den Finanzmärkten und bei den großen Banken. Also ich glaube, da haben wir die Instrumente. Die Frage ist nur, wie fließen dann die Resultate diese Analysen in den politischen Entscheidungsprozess ein. Und da gibt es gerade jetzt aktuell, sagen wir mal, Vorkommnisse, wo man sich schon hinterfragen kann, dass einfach Risiken zwar bekannt waren in diesen Institutionen, aber sie sich nirgendwo dann niederschlugen. Und das ist eigentlich das Problem, oder? Es ist immer die Frage, wenn etwas ein paar Jahre sehr gut oder ausgezeichnet gegangen ist und dann kommt jemand und sagt, ja, da gibt es ein großes Risiko, dann ist natürlich dort dann die Bereitschaft zu sagen, ja, wir müssen jetzt etwas anders machen oder hier auf diese oder jene Chance verzichten, sehr gering. Und das ist einfach auch menschlich. Wenn es 10-mal gut ging, dann will eigentlich niemand aufhören.
Ich denke, dass ein Problem natürlich ist, dass die Risikoinstrumente, die aufgrund vergangener Krisen geschaffen werden, die künftigen Krisen wiederum nicht erkennen werden. Damit werden wir immer zu tun haben. Aber ein grundsätzliches Problem, das ich denke, gesehen also oder wahrgenommen zu haben im Vorfeld der Krise, ist, dass man natürlich in dieser enorm aufgeblähten Finanzsphäre, sage ich jetzt, Risiken geschaffen hat, um Gewinnmöglichkeiten zu bekommen. Risiken, die eigentlich nicht realwirtschaftlich bestanden haben, wurden geschaffen. Und da müsste man schon genauer hinschauen, wie kann man das besser in den Griff kriegen, dass nicht zusatzsystemische Risiken geschaffen werden, um Gewinnmöglichkeiten zu kreieren, für die dann möglicherweise eben andere bezahlen, die keine Chancen haben mit den Risiken, die ihnen aufgebürdet werden.
Daniel Telesklav, der Spezialist gewissermaßen für regulatorische Maßnahmen.
Also ich habe jetzt nicht das WEF vermisst in der Gruppe derjenigen, die Regeln schaffen auf diesem Gebiet. Ich stimme Herrn Altesland dazu. Da gibt es andere, die ja auch die nötigen Fachkompetenzen haben. Es stimmt, dass gerade im Basel-Prozess die Regeln, die damals entwickelt wurden, nicht genügt haben in der Finanzkrise. Aber ich glaube, dass so entstehen auch Regeln aus einem Scheitern und aus einer Krise heraus, werden neu entwickeln. Also ich glaube, das Montesquieu-Prinzip von Gouvernance prévoir, also voraussehen, das ist heute wahrscheinlich eher Gouvernance réagir, also die Reaktion darauf. Wir werden wahrscheinlich uns eingestehen müssen, dass wir nicht auf jede künftige Krise jetzt schon die richtigen Regeln haben werden. Es setzt aber voraus, dass wir die Gremien haben und diese auch legitimiert sind und dass die Regeln dann umgesetzt werden.
Der Bürger, die Bürgerin erwartet aber eigentlich anderes. Wir alle Konsumentinnen, Konsumenten, zum Teil auch Kleininvestoren, möchten doch aber eigentlich vor allem auch eines, nämlich eine Voraussehbarkeit und eine gewisse Sicherheit in die Zukunft.
Vielleicht wäre es ehrlicher, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, dass das nicht möglich ist, dass die Zukunft nicht planbar ist und dass wir unsere Stärken so ausbilden müssen, dass wir auch reagieren können. Und die Finanzkrise hat gezeigt, dass die Reaktionen ja nicht so schlecht waren. Also die gerade in der Schweiz, glaube ich, hat man ja in ziemlicher Not, ich glaube, das ist vielen noch gar nicht bewusst, wie nahe an der Not wir standen und dass es fast ein Irland hätte geben können. Aber es wurden Lösungen gefunden, trotz unseres manchmal als schwerfällig angesehenen Apparates. Also ich glaube, das schafft auch langfristig wieder Vertrauen.
Ja, Natteslander?
Also ich sehe das auch so. Die Schweiz hat sich hier relativ gut geschlagen. Es war so, das war eine akute Krise, die phasenweise da einiges bedroht hat. Aber man darf es auch nicht überbewerten. Solche Krisen kommen einfach, wenn man es weltweit betrachtet, alle 10 Jahre vor. Jetzt eher regional, diesmal war es eine globale Finanzkrise, sagen wir alle 60, 70 Jahre. Die Lehren daraus zu ziehen, auch für uns bei Economist, ist es ganz wichtig, dass man sich auch bewusst ist, Regeln sind nur so gut, wie sie auch umgesetzt werden. Und es gibt jetzt verschiedene Bereiche, wo man einfach global feststellt, es gab zwar Regeln, gerade im Banking, die wurden aber nicht richtig oder nicht ausreichend gut umgesetzt national und global gab es dann einen zu geringen Austausch in diesem Bereich, ein Mangel an Koordination. Und da muss man daran arbeiten, aber das wird wahrscheinlich nicht im WEF passieren, sondern das sind dann die spezifischen, kompetenten internationalen Organisationen dann.
Sie haben vorhin Bürgerinnen und Bürger, Anlegerinnen und Anleger erwähnt und ich denke, da gibt es ja eine ganz einfache Regel, die vor der Krise auch von uns gewissermaßen auch missachtet wurde. Man meinte, es gäbe den risikolosen Gewinn, nicht wahr? Und wenn einem der Bankberater, die Beraterin sagte, Sie haben hier ein Produkt, Finanzprodukt mit 10% Coupon, nicht wahr, dann dachte man, aha, das ist jetzt auch für mich möglich. Und ich denke, diese Illusion müssen sich die Anlegerinnen und Anleger ein bisschen wieder streichen, dass es gibt einfach den risikolosen Gewinn nicht. Und das müssen wir auch in die sozialen Sicherungssysteme übersetzen lernen. Was heißt das für Pensionskassen zum Beispiel, die uns unsere Renten sichern sollten? Auch dort gibt es diesen risikolosen Gewinn, der über dem Wirtschaftswachstum, über dem Durchschnitt liegt, den gibt es einfach nicht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.